Der Filmregisseur Guillermo del Toro, der hat ein ganz großes Talent für märchenhafte Zwischenwelten und für so ganz widersprüchliche Fantasiefiguren. Nehmen wir die Comicfigur Hellboy, der seine Hörner abschleifen muss und eigentlich so ein aufmüpfiger Punk-Teenager ist. Oder nehmen wir den Pale Man, der seine Augen in den Handflächen trägt im Grusel-Fantasy-Film Pans Labyrinth. Oder ganz, ganz toll fand ich dieses Wesen, dieses traurige, gequälte Amphibienwesen im Film The Shape of Water, wo sich dann rausstellt, dass der eigentlich das machtvollste Wesen von allen ist. So, das sind alles so seelenvolle Außenseiterfiguren, unverstanden und verfolgt. Und da passt es doch bestens, dass Guillermo del Toro ein Urmonster der europäischen Literatur und Popkultur und Filmgeschichte verfilmt hat, Mary Shelleys Frankenstein. Bei der Premiere, ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt, bei der Premiere seines Frankenstein-Films bei den Filmfestspielen in Venedig hat del Toro spektakuläre 13 Minuten Standing Ovations erhalten. Jetzt kommt der Film in unsere Kinos. Unsere Filmkritikerin Anke Sternebock ist bei mir im Studio. Hallo Anke, grüß dich.
Hallo.
Sorry, dass ich so lange geredet habe, aber ich mag Guillermo del Toro einfach. Okay, es gibt etliche Frankenstein-Verfilmungen. Es gibt so Horrorversionen, Fantasieversionen, Märchen-Abenteuerversionen. Wie ist jetzt del Toro da rangegangen?
Naja, vor allem wirklich mit überbordender Sinnlichkeit. Also man merkt in jeder Pore dieses Films, dass das so ein Kulminationspunkt seines Gesamtwerks eigentlich ist. Das wollte er ja auch tatsächlich schon, also war seit 30 Jahren sein Traum, diesen Stoff zu verfilmen, in den er sich im Grunde als 7-Jähriger schon verliebt hat, als er nämlich zum ersten Mal Boris Karloff in dem Film von James Whale gesehen hat. Das sind so die unverstandenen Außenseiter, die vermeintlichen Monster. Das ist das große Thema dieser ganzen düster verwunschenen Märchenfilme, für die du ja genauso schwärmst offensichtlich.
Ja, wobei ich Pans Labyrinth hat mir Angst gemacht. Okay, aber ja, das nur nebenbei.
Gedreht wurde jetzt an spektakulär gebauten 360-Grad-Sets, auch in vielen historischen Gebäuden, zum Beispiel in einem alten Wasserturm, der als Labor von Dr. Frankenstein dient, mit so ganz irren Gewölben und Schächten. Dazu gibt es wunderschöne Kostüme, Stoffe, die da teils auch dafür gewebt wurden und dann so naturhafte Strukturen von Blättern, Adern und Gesteinen imitieren. Ein malerisch zerschlissener Kapuzenmantel, den man, glaube ich, auch auf manchen Plakaten sehen kann für diese Kreatur, die ein aufwendiges, prothetisches Make-up, also 10 Stunden Make-up jeden Tag, der ist abends um 10 gekommen, um morgens dann drehen zu können, für Jacob Elordi. Und immer wieder erlesen schöne Bilder. Also gleich am Anfang gibt es die Mutter von Dr. Frankenstein, die in so leuchtend roten, luftig wehenden Schleiergewändern da durch die Landschaft schwebt im Grunde. Später ein Sarg, der wirklich wie so eine Kreuzung aus Pharaonensarg und Schmetterlingskokon aussieht. Also wie immer bei Del Toro ist es einfach ein Fest für die Sinne. Zudem neben dem Sounddesign auch die Musik von Alexandre Desplat gehört. Da gehen wirklich so episch-romantische Stimmungen ganz fließend über in diese unheimlich düsteren Töne. Vielleicht können wir da mal kurz reinhören, weil das Thema.
Ist es das Thema, das
wir schon? Das ist das Thema, genau. Und das finde ich eine gute Einstimmung in den Film.
Interessant, weil eigentlich ist es so ein bisschen romantisch lieblich und dann kommt sowas Unheimliches rein, ne? Sowas.
Ich kann dich gleich in das Kostüm schmeißen.
Wie ist denn jetzt eigentlich Guillermo del Toro umgegangen mit der Buchvorlage? Also hält er sich an den Roman von Mary Shelley oder hat er den verändert?
Naja, der Mensch, der Gott spielt und eine Kreatur erschafft, über die er die Kontrolle verliert, also das Geschöpf, das sich dann gegen seinen Schöpfer wendet. Diese Grunderzählung behält er bei und er fängt auch tatsächlich so an wie der Roman. Das habe ich bisher im Kino auch so noch nicht gesehen, nämlich im Eis der Arktis. Denn da begegnen wir, wie auch im Buch, Dr. Frankenstein zum ersten Mal auf einem dänischen Expeditionsschiff, das im Eis feststeckt. Und nach einer Explosion finden die Seeleute dann den verletzten Dr. Frankenstein, der von seinem Geschöpf gejagt wird. Nach dieser Exposition beginnt dann der zweite Teil, in dem Frankenstein seine Version der Geschichte erzählt, gefolgt von einem dritten, in dem die Kreatur aus ihrer Perspektive erzählt. Und das ist natürlich schon eine Aufwertung dieser Figur, eben viel mehr als nur ein Monster.
Mein Schöpfer hat seine Geschichte erzählt. Und ich erzähle euch meine. Ich entsinne mich an Stücke. Erinnerungen anderer Männer. Dann sah ich ihn. Deinen Namen. Viktor Frankenstein.
Wow.
Ja, und jetzt verlangt er von seinem Schöpfer, dass er von seiner unendlichen Einsamkeit erlöst wird. Also er verlangt eine Gefährtin, ein zweites Wesen, das ist wie er. Der Stoff hat ja wirklich viele verschiedene Interpretationsebenen durchlaufen, auch über die Jahre. Für Del Toro ist es in erster Linie eine Vater-Sohn-Geschichte über einen Vater, der sein Kind verstößt, weil es seine Erwartungen nicht erfüllt. Darin spiegelt sich einigermaßen angelehnt das Verhältnis zu seinem eigenen Vater, und inzwischen geht es dann auch in Fragen über, die er sich selbst als Vater von zwei Kindern stellt.
Ah, okay, das erinnert so ein bisschen an Hellboy, da war ja auch eine Vater-Sohn-Geschichte drin. Ne?
Genau.
Gespielt wird der Dr. Frankenstein ja von Oscar Isaac, und das heißt, dass er sich für diese Rolle orientiert haben soll an Musikern wie Mick Jagger oder David Bowie. Sieht man das oder stimmt das?
Naja, das war der Ansatz, also das so ein bisschen als so hyperdynamischen Rockstar anzulegen, aber jetzt nicht im Sinne einer Imitation konkret Musiker, denn für diesen Frankenstein ist das Labor eigentlich eine Bühne, auf der er sein Kunstwerk quasi wie so ein Dirigent orchestriert. Das heißt, er ist hier einfach weniger Mad Scientist als wirklich besessener Künstler, der eine Skulptur erschafft, also das große Meisterwerk. Das heißt auch, dass das Monster hier, anders als in allen mir bekannten Verfilmungen, auch keine Nähte, keine Klammern, keine Schrauben hat, sondern eher wie so eine zerbrochene Marmorskulptur aussieht, die aus Teilen zusammengefügt ist. Also da liegt es schon auch nah, den als alter Ego des Regisseurs zu sehen, der hier auch sein ultimatives Kunstwerk erschaffen hat. Da lässt sich der Film durchaus auch als Kommentar zu gegenwärtigen Problemen lesen. Also die Anmaßung, Gott zu spielen, der Missbrauch von Macht, Allmachtsfantasien. Und da nimmt er dann auch ganz konkret Bezug auf Kriege, denn die Leichenteile kommen in dieser Verfilmung nicht aus den Gräbern im Friedhof, sondern vom Schlachtfeld. Und da gibt es wirklich wieder wunderschöne Bilder, etwa von so einem mitten in der Bewegung eingefrorenen Pferd.
Das, okay.
Ja.
Nicht zu viel verraten. Aber jetzt habe ich ein noch größeres Fragezeichen im Kopf, weil wir müssen jetzt natürlich über das Monster sprechen. Und das Monster, das wird gespielt von Jacob Elordi. Und der ist ein unfassbar schöner Mann. Das muss man mal sagen. Der war auch Unterwäschemodel, ne? Also für eine bestimmte Unterwäschemarke sozusagen. Und er war jetzt auch gerade als Elvis zu sehen in Priscilla. Unfassbar schöner Mann. Der spielt jetzt das Monster. Wie geht das? Wie passt das?
Also diese Besetzung ist wirklich der Clou des Films. Also der bringt ja schon auch eine enorme Größe von 2 Metern ins Feld. Also sieht jetzt neben Oscar Isaac auch wirklich riesig aus. Dazu diese Mischung aus Attraktivität und Deformation, also zugleich verführerisch schön und malerisch deformiert. Und wie er diese langsame Menschwerdung spielt, wirklich auf so eine herzzerreißend ergreifende Weise, das spürbar macht, das ist wirklich ein Ereignis. Also am Anfang wirkt er wie so ein Kind, das jede Bewegung lernt. Auf seinem Podest im Labor angekettet wirkt er dann so malerisch zusammengefaltet wie eine Skulptur. Zwischen ihm und Dr. Frankensteins Schwägerin schwingt dann so eine zart angedeutete Liebesgeschichte mit. Denn sie nimmt ihn nicht als Monster wahr, sondern sozusagen als völlig unverdorbene Männlichkeit. Später, nach dem vergeblichen Versuch, ihn zu töten, also wie andere Monster in der Kinogeschichte, ist er nämlich auch unsterblich. Zieht er dann in die Welt hinaus, um zu verstehen, wer er ist, bis er dann schließlich in einer einsam gelegenen Hütte in der Begegnung mit einem alten, blinden Mann dann so ein tieferes Bewusstsein entwickelt. Also Jacob Elordi und Guillermo del Toro reichern diese tragische Figur wirklich mit Nuancen und enormer Tiefe und Melancholie an. Also wirklich unbedingt im Kino anschauen. Es
okay.
geht nur 2 Wochen wahrscheinlich.
Ach so, nur 2 Wochen. Okay. Ja, danke dir, Anke. Du wirkst richtig begeistert. Anke Sterneborg, unsere Filmkritikerin über Frankenstein, die Neuverfilmung von Guillermo del Toro. Ab morgen in unseren Kinos. Und um das mit den 2 Wochen zu erklären, das ist ja eine Netflix-Produktion. Ab 7. November ist dieser Film dann im Streaming auf Netflix zu sehen. Und insgesamt muss man wohl offenbar sagen, dass sich die 120 Millionen, die dann Netflix investiert hat in diesen Film, dass die sich tatsächlich gelohnt haben.